Benni, hast du das soweit vorbereitet? Ich möchte mit euch jetzt einen Film angucken, einen kleinen Film von knapp anderthalb Minuten Länge. Und dieser Film hat es in sich. Wir werden merken, der überrennt uns förmlich. Deswegen gucken wir ihn uns zweimal an. Warte, Benni. In diesem Film geht es um Jesus. Jesus, der Weltbeweger. Jesus, der unsere ganze Welt in den Grundfesten erschüttert hat. Ich habe eine Predigt darüber gehalten vor 2 Wochen. Das war der erste Teil. Heute möchte ich mit uns den zweiten und abschließenden Teil bringen. Ich möchte damit das Thema erstmal zu einem Abschluss bringen, kann später nochmal darauf zurückführen, denn garantiert werde ich nicht alles sagen, was ich zu diesem Thema eigentlich gerne sagen würde. Dieser Film stimmt uns richtig darauf ein. Liebe Geschwister, wenn wir das sehen, was wir jetzt gleich sehen, dann können wir nicht anders, als Gott zu preisen für das, was er uns in Jesus Christus geschenkt hat. Wir lesen die Evangelien und die Evangelien sind uns so geläufig. Die Heilungswunder und dann tat Jesus dies und dann tut er das. Wow, kenne ich schon alles. Hey Leute, lasst euch neu ergreifen vom Wort Gottes. Mich ergreifen diese Dinge, ganz besonders die Evangelien, in den letzten Monaten noch mehr als je zuvor. Genug der Vorrede. Band ab.
Am Tag nach seinem Tod schien es, als würde von ihm schon bald keine Rede mehr sein. Doch stattdessen veränderte er die Welt wie kein anderer. Unsere Kalender basieren auf dem Jahr seiner Geburt. Landkarten weisen auf ihn und seine Nachfolger hin. Wir geben unseren Kindern die Namen seiner Freunde und nennen unsere Hunde nach den Herrschern seiner Zeit. Seine Lehren führten zur Formulierung von Grundrechten, bildeten die Grundlage für die Trennung von Kirche und Staat, ebneten den Weg für die Gleichberechtigung der Frau, führten zur Errichtung von Krankenhäusern und inspirierten die Gründung bedeutender Universitäten. All das durch einen Mann, dem man wohl kaum zugetraut hätte, dass er die Welt verändern würde. Wer sich näher mit ihm beschäftigt, stößt irgendwann auf die eine brennende Frage. Jesus, wer ist dieser Mensch?
Ja, danke schön. Können wir das nochmal von vorne machen? Noch einmal.
Am Tag nach seinem Tod schien es, als würde von ihm schon bald keine Rede mehr sein. Doch stattdessen veränderte er die Welt wie kein anderer. Unsere Kalender basieren auf dem Jahr seiner Geburt. Landkarten weisen auf ihn und seine Nachfolger hin. Wir geben unseren Kindern die Namen seiner Freunde und nennen unsere Hunde nach den Herrschern seiner Zeit. Seine Lehren führten zur Formulierung von Grundrechten, bildeten die Grundlage für die Trennung von Kirche und Staat, ebneten den Weg für die Gleichberechtigung der Frau, führten zur Errichtung von Krankenhäusern und inspirierten die Gründung bedeutender Universitäten. All das durch einen Mann, dem man wohl kaum zugetraut hätte, dass er die Welt verändern würde. Wer sich näher mit ihm beschäftigt, stößt irgendwann auf die eine brennende Frage. Jesus, wer ist dieser Mensch?
Dankeschön. Benni, das nächste Bild. Ich möchte mit euch ganz kurz anschauen, was ich bis jetzt besprochen hatte. Jesus, der Weltbeweger, Teil 1. Das waren 4 Aspekte. Ich habe darüber gesprochen, dass Jesus das Kind, welches damals keine Bedeutung hatte in der Kultur und in vielen Kulturen auch heute keine Bedeutung hat, hochgehoben hat. Nirgendwo steht so viel von Kindern und über Kinder und nirgendwo hat es einen sogenannten Religionsstifter oder einen Menschen gegeben, der das Kind so in den Mittelpunkt gestellt hätte wie Jesus. Jesus der Gleichmacher. Seit Jesus gibt es theoretisch keine Unterschiede mehr zwischen den Menschen. Es gibt keine Könige, keine hochgestellten Personen, auch keinen Papst, sondern alle sind vor Gott absolut gleich. Dass diese Tatsache erst in unserer heutigen Zeit und in so einem demokratischen Land wie Deutschland wirklich begriffen und verstanden wird und wir ahnen, was das bedeutet, dass es bei Gott keine Unterschiede in der Person gibt, das ist für mich ein Wunder. Das ist vor 2000 Jahren von Jesus formuliert worden, aber jetzt fangen wir erst an, das zu erleben. Und wenn wir in andere Länder fahren, sogar in andere Länder von Europa, wo du danach beurteilt wirst, wie du gekleidet bist, was du für ein Auto hast. Ich will jetzt kein Land nennen, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Überall dort ist noch nicht begriffen worden, was dieser Mann, nämlich Jesus, vor 2000 Jahren formuliert hat. Jesus war derjenige, der wirklich konsequent mitgelitten und mitgefühlt hat mit den Menschen. Keiner hat das so vorher getan. Und dann habe ich zum Schluss zu euch über die Sklaverei gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, dass in den Evangelien ganz deutlich keine Grundlage dafür gegeben sein kann, Menschen einer niederen Ordnung zu haben. Ja? Jahrhundertelang hat die Sklaverei sogar noch in Amerika, in dem Land, welches am meisten eigentlich von den Vätern der Erweckung geprägt worden ist, selbst da hat die Sklaverei Einzug gehalten und ist fast bis in unsere Tage noch von manchen hochgehalten und viele Menschen sehen immer noch in Menschen einer anderen Hautfarbe, Menschen einer niederen Art. Interessant ist auch, dass Paulus in den Lehrbriefen die Sklaverei nicht abschaffen konnte. Jesus hat der Sklaverei eindeutig einen Abschied gegeben. Paulus muss einfach akzeptieren, die Sklaverei war so eine starke Realität in der damaligen Zeit, dass sie nicht einfach abgeschafft werden konnte, sie konnte nur relativiert werden, indem er zum Beispiel sagt, ihr Sklaven, ihr wisst, dass ihr Freie im Herrn seid und ihr Herren, ihr seid eigentlich Sklaven Christi, aber Paulus hat keine Anstrengungen unternommen, die Sklaverei zu unterbinden. Warum? Weil es so eine starke Kraft in der Gesellschaft war. Und es hat bis 1820 unter William Wilberforce gedauert, bis die Sklaverei endgültig abgeschafft werden konnte. Liebe Geschwister, das ist Jesus. Jesus hat uns nicht nur von der Sünde errettet. Er hat uns nicht nur einen Platz im Himmel bereitet. Er hat unsere ganze Gesellschaftsordnung auf den Kopf gestellt. Nur wir haben es noch nicht verstanden, noch nicht begriffen. Und so möchte ich heute, das nächste Bild, mit uns drei weitere Aspekte betrachten und es dabei erstmal belassen. Jesus, der Einzelne, was heißt das? Jesus, der Befreier, da denken wir vielleicht gleich an dämonische Bindungen, an Besessenheit oder Ähnliches. Jesus hat viel mehr an Befreiung gebracht als das. Und Jesus, der Liebende. Kein Mensch, zuvor und danach, hat uns Menschen, die Gesellschaft, die Welt geliebt. Ich muss euch sagen, ich musste mich aus den schweren Fesseln befreien. Und es war irgendwann, ich glaube, unser Sohn war vielleicht 4 Jahre alt. Und da waren wir auf einem Bauernhof in der Lüneburger Heide. Und ich saß im Gras und dann fiel mir ein, Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt. Wie bitte? Ich lese in meiner Bibel, wer der Welt Freund ist, ist Gottes Feind. Oder verlasse die Welt oder habe nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. So bin ich geprägt worden. Das waren meine Gene, meine frommen Gene. Und auf einmal saß ich da im Gras und mir fiel ein, also hat Gott die Welt geliebt. Moment mal, ist da ein Widerspruch? Dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Und dann sind mir mehr und mehr immer wieder neue Dinge aufgegangen. Und mir ist immer klarer geworden, welche Freiheit Jesus wirklich gebracht hat. Diese Welt ist zuerst einmal wirklich gut. Es gibt nichts Schlechtes in dieser Welt. Was schlecht ist in dieser Welt, ist die Herrschaft des Teufels über diese Welt und unser Paktieren mit dem Teufel und die Sünde, die daraus entsteht. Aber diese Welt ist gut. Das gibt mir eine ganz neue Perspektive. Noch ein Beispiel. Als ich meine Lehre als Optiker beendet hatte, fing in mir an ein unwiderstehlicher Drang nach Bildung, nach Wissen. Ich wollte lesen, ich wollte mich weiterbilden. Bis dahin war ich nämlich stinkfaul. Und meine Zensuren in der Schule brauchtet ihr euch lieber nicht anzuschauen. So, dann fing in mir, und ich wollte Lehrer werden. Und dann war Folgendes, mein Vater wollte auf jeden Fall, dass ich diesen Beruf ergreife und ich wollte gerne aufs Westfalenkolleg Abitur nachmachen und dann Lehrer werden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin bereit, mich von einem Propheten belehren zu lassen. Und dann bin ich nach Hamburg gefahren, es gab da eine kleine Freizeit und das war damals eine sehr intensive pfingstliche Richtung in Neugraben. Und da gab es eine Prophetin. Und ich ging zu ihr in die Seelsorge und wir hatten ein Gespräch und dann betete sie mit mir und ich teilte ihr mit, ich möchte gerne Lehrer werden, ich möchte studieren. Dann betete sie und sagte mir hinterher, Wieland, Gott zeigt mir, du sollst nicht studieren, die Welt ist böse und die Universitäten sind böse und da lernt man nur alles, was nicht gut ist, das solltest du nicht machen, du solltest deinem Vater gehorsam sein. Und so ist mein Weg dann verlaufen. Ein kleiner Ratschlag hat mein ganzes Leben in eine bestimmte Richtung geprägt. Heute sage ich manchmal, ich wäre gerne Lehrer geworden. Ihr spürt ja auch meine Leidenschaft fürs Lehren. Wie auch immer, meine Meinung bezüglich dem, was diese Frau mir damals gesagt hat, hat sich grundlegend geändert. Ich glaube, Universitäten sind gut. Ich glaube, dass Universitäten, und das werde ich euch auch beweisen, entstanden sind aus den Lehren von Jesus. Jesus hat eine Freiheit des Denkens uns gebracht. Und ich lade euch ein, mit mir diesen Weg jetzt einfach weiterzugehen. Ich fange an mit einem kleinen Zitat über die Kraft des Evangeliums. Die Evangelien, ich meine damit Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Die Evangelien sind wie ein Fluss, in dem eine Mücke schwimmen, aber ein Elefant ertrinken kann. Denk mal drüber nach. Eine Mücke kann schwimmen auf einem Fluss, ein Elefant ertrinkt. Wenn wir mit unseren Vorstellungen, mit unseren Meinungen an die Bibel herangehen und sie mit unserer Brille, entweder rosa, rot, grün oder schwarz oder wie auch immer, lesen, werden wir scheitern. Wenn wir aber wie ein Kind werden und zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich vertraue mich dir an und ich bitte dich, offenbare mir neu, was ist hier drin geschrieben? Dann werden wir weiterkommen. Mein erstes Thema also, Jesus der Einzelne. Als Jesus vor Pilatus stand, da sagte Pilatus, als er Jesus anschaut und wie in einem Moment der Erleuchtung wurde diesem nichtswürdigen Mann klar, das ist ein besonderer Mensch. Und er sagte, Jesus, der Mensch. Wir reden noch nicht von Christus, wir reden jetzt von Jesus von Nazareth. Bitte versteht das. Wir reden von dem, der, von dem Gott, der Mensch geworden ist, der unter uns gelebt hat wie ein Mensch und der an seinen Gebärden, so sagt die Schrift, wie ein Mensch erfunden wurde. Übrigens, das Bild, was ihr da im Hintergrund seht, habe ich aus dem Internet und das zeigt Jesus, wie er die Ehebrecherin rechtfertigt. Wir kennen diese Geschichte. Und wie er in diesem Moment die ganze Frömmigkeit einer ganzen Nation, nämlich von Israel, dem sogenannten Volk Gottes über den Haufen geworfen hat. Jesus wirft vieles über den Haufen. Auch meine Gedanken, meine Vorstellungen, mein Leben hat er oft über den Haufen geworfen. Also mein erster Punkt, Jesus der Einzelne, was heißt das? Das bedeutet, er hat neu in die Welt diese Wahrheit gebracht, dass die Menschheit zuallererst keine Menschheit ist. Dass wir zuallererst keine Gemeinde sind, sondern dass unsere Gemeinde aus einzelnen Menschen besteht. Howard, du bist unvergleichlich. Und Gott liebt dich als unvergleichlichen Menschen. Johannes, Elfriede, Vivian, ihr seid unvergleichlich. Du bist nicht zuerst ein Teil deiner Sippe, deiner Familie oder eines Volkes, sondern du bist vor Gott zuallererst Vivian. Dass du in einer Gemeinde bist, ist zum Schutz für dich. Aber es ist nicht eine Bedingung. Du bist eine Einzelperson. Jesus hat den Kulturen der damaligen Zeit gesagt, ihr seid nicht zuallererst das oder die Gruppe oder die Familie oder diese Kultur. Er hat gesagt, ich liebe euch als Einzelwesen. Gott schuf den Menschen als Einzelwesen. Halten wir uns nur einmal vor, Adam und Eva im Paradies, Gott geht mit ihnen einzeln um. Von Henoch heißt es, Henoch wandelte mit Gott. Und Gott wandelte mit Henoch. Henoch war in einer Familie, vielleicht war er verheiratet, hatte Kinder, hatte eine Sippe, einen Stamm oder sonst etwas. Aber Henoch wandelte mit Gott. Abraham, verlasse deine Familie, komm, stehe vor mir. Du bist ein Mensch, mit dem möchte ich zusammen sein. Ich brauche dich. Der rief ihn heraus, er löste ihn heraus aus seiner familiären Verquickung. Gott befreit uns zum Einzeldasein. Ich weiß, ich bin ein geliebtes, wunderbares Kind meines Vaters im Himmel. Das gibt mir die Kraft zu leben. Soll ich weitermachen mit Isaak? Es ist interessant, dass Gott auch die Verheißung, die er Abraham gegeben hat, wörtlich an Isaak wiederholte. Auch ihn sprach er direkt persönlich an. Er sprach Jakob auch wieder ganz persönlich an. Denken wir an Mose, an Josua, an das Buch der Richter, an Gideon zum Beispiel, wie Gott Gideon einzeln ansprach. Samuel ist an einer ganz besonderen, intensiven Weise begegnet. David, interessanterweise, bei Salomo hört das auf. Salomo hatte zwar einen Traum, und Gott redete mit ihm durch diesen Traum. Aber hinterher lesen wir nichts mehr, dass Gott zu Salomo geredet hätte. Und zu Rehabiam und den Kindern von Salomo schon gar nicht mehr. Das fing erst wieder an bei den Propheten. Aber aus all dem entdecken wir, dass Gottes Weg eigentlich immer der ist, mit uns ganz persönlich umzugehen. In der deutschen Verfassung heißt es in Paragraf 1, die Würde des Einzelnen oder des Menschen ist unantastbar. Ich habe unterstrichen, die Würde des Einzelnen ist unantastbar. Nicht die Würde der deutschen Bevölkerung, sondern die Würde jeder einzelnen Person. Bei uns in Bielefeld ist ein, oder habt ihr es auch so, der Dino oder Dano hieß der, nicht? Dano, der verschollen war wochenlang. Was haben wir in Deutschland für ein Theater gemacht, um diesen kleinen Jungen, um hinterher festzustellen, dass er ermordet worden ist? Also mir ist dadurch klar geworden, wie in unserer Kultur der einzelne Mensch eine große Bedeutung hat. Dass du als Bundesbürger in Reda-Wiedenbrück, in Bielefeld, in Deutschland, du kannst zur Wahl gehen, du bist als Einzelne aufgerufen, du kannst Leserbriefe schreiben, ob in Bielefeld eine neue Straßenbahnlinie gebaut werden soll. Jeder Einzelne hat eine große Bedeutung in unserer Kultur. Wisst ihr warum? Nur wegen einem, wegen Jesus von Nazareth. Wenn du manches Mal die Gegebenheiten unserer Kultur in Deutschland gut findest und sagst, das ist gut, so schlecht stehen wir gar nicht da, dann darfst du wissen, das ist nur wegen Jesus. Nicht wegen Mohammed, nicht wegen Hinduismus, nicht wegen dem alten Germanentum, nicht wegen irgendeinem Teutonentum, auch nicht wegen Goethe oder Schiller oder der Philosophie in Deutschland, sondern wegen Jesus. Alle die Philosophen, bis Immanuel Kant und Søren Kierkegaard, sie alle bauen auf Jesus auf. Ich finde das toll. Und ich gebrauche diese Argumente im Gespräch mit Menschen, mit meinen Zeitgenossen, mit meinen Kunden, mit Menschen. Ich kann argumentieren. Wenn ich von Jesus rede, dann weiß ich, von wem ich rede, und ihr dürft es auch wissen. Deswegen predige ich euch das jetzt. So wie im Alten Testament der Geist Gottes nur auf einzelne, wenige kam, aber wenn, dann kam er auf einzelne, er kam nie auf eine große Gruppe, mit ganz kleinen Ausnahmen. So im Neuen Bund kam er ja auf die ganze Welt, der Heilige Geist ist ausgegossen auf die ganze Menschheit, aber auf die Einzelnen der Menschheit. Da waren 120 zusammen, die auf den Heiligen Geist warteten. Zu Pfingsten werden wir ja noch feiern. Aber dann heißt es, und der Heilige Geist ließ sich nieder auf jeden Einzelnen. Gehe nie unter in einer Gruppe. Sage nie, ich bin Teil der CFA Reda Wiedenbrück. Sage lieber, ich bin eine Einzelperson, eine unverwechselbare Person, durch die Gott zur Gemeinde reden möchte. Über dem alle kann schnell diese Bedeutung des Einzelnen verloren gehen. Weil wir oft immer lesen, und Jesus heilte alle. Oder er sprach zu allen. Und da war eine große Volksmenge. Und immer denken wir an viele Menschen und denken selber, auch ich gehöre zu einer Volksmenge. Auch ich gehöre zu einer Gemeinde. Nein, zuallererst gehörst du Jesus. Und dann bist du in einer Gemeinde. Entdecke deine Würde. Deine persönliche Ausstrahlung, deine persönliche Begabung. Ich befasse mich gerne und viel mit Kirchengeschichte. Susanne kennt dieses eine Buch, da geht es um die Kirchengeschichte. Das ist mittlerweile so zerfleddert, dass die einzelnen Seiten auseinanderfallen. Aber es liegt auf meinem Nachttisch. Und ich lese es mittlerweile, glaube ich, das siebte Mal. Wenn ich am Ende bin, fange ich von Anfang wieder an, weil ich mir die Dinge erst langsam merken kann. Wenn man diese Kirchengeschichte betrachtet, dann sieht man auf der einen Seite die fürchterliche Verkettung von Umständen, die zu einer Staatskirche geführt haben. Und irgendwann hast du das Evangelium in der Kirche nicht mehr wiedererkennen können. Aber durch alle Zeiten hindurch hat es einzelne Menschen gegeben. Zum Beispiel das Mönchstum. Die Mönche und die Klöster sind im 5. Jahrhundert entstanden. Und diese Klöster waren Brutstätten des Denkens, des Forschens, des Bewahrens. Nachdem das alte Römische Reich niedergegangen war, um 500 herum, kam die Zeit der Barbaren, der Goten, der Westgoten, der Hunnen, und die haben ganz Mitteleuropa platt gemacht. Alles ist verbrannt worden. Die Bibliotheken sind verbrannt worden. Wertvolle Schriftrollen über die alten Griechen sind verloren gegangen. Außer an einigen wenigen Städten. Und das waren Klöster. Das waren Mönche. Das waren einzelne Menschen, die wertvolle Kultstücke der alten Zeit bewahrt haben. Nicht nur der frommen Dinge, sondern auch der weltlichen Dinge, weil auch das, was Sokrates gesagt hat und Platon, ist wertvoll. Es ist zwar nicht göttlich, aber es ist wertvoll. Das Christentum hat keine Angst gehabt vor den Philosophen der alten Zeit. Das Christentum hat keine Angst gehabt. Das hat nicht irgendwelche alten heidnischen Dinge einfach umgehauen, sondern hat sie stehen gelassen. Die Pyramiden sind stehen geblieben. Wir können sie heute noch bewundern. Ich darf da nicht in Einzelheiten gehen, aber ganz generell können wir sagen, es sind Christen, Einzelne gewesen, die überhaupt diese Dinge bewahrt haben. Ich könnte mit euch jetzt über das allgemeine Priestertum der Gläubigen sprechen. Denken wir nur mal daran, dass in Apostelgeschichte 2 gesagt worden ist, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er auf, dann heißt es, meine Mägde werden Gesichter haben, die Jünglinge werden Träume haben, die Alten werden Gesichter und Träume haben. Immer sind es einzelne Menschen. Ich bin unverwechselbar vor Gott. Gott möchte mich als einzelnen Stein einbauen in das Ganze. Gewiss, es gibt das Ganze. Es gibt den heiligen Tempel, der zu einer Wohnstätte Gottes im Geist emporwächst. Aber dieser heilige Tempel besteht aus Einzelnen. Und Gott braucht mich in diesem Tempel. Wenn mein Stein, wenn ich herausgenommen werde aus diesem Bau, dann fehlt etwas. Unter anderem beschäftige ich mich auch mit dem Türkentum, das hatte ich schon verschiedentlich gesagt. Hier heißt es zum Beispiel in diesem Buch von Necla Kelek, die verlorenen Söhne, Plädoyer für die Befreiung des türkischen muslimischen Mannes. Es gibt keine Person, die so kritisch das Türkentum und den Islam untersucht hat wie diese Frau. Jetzt hört mal, was diese Frau zum Beispiel über den Einzelnen sagt. Und zwar geht es um die Beschneidung. Mit der Beschneidung eines Türken, auch heute hier bei uns in Deutschland, wird jeder einzelne Junge in die Umma aufgenommen. Die Umma ist die Gemeinschaft von allen. Ja, man würde auch sagen, wir sind eine Art von Umma, eine Gemeinschaft, eine Gemeinde. Und in dieser Umma bist du keine einzelne Person, sondern du gehörst zuallererst der Umma. Du bist ein Teil dieser Gemeinschaft und bist dieser Gemeinschaft verantwortlich. Und wehe, du tust etwas, was dieser Gemeinschaft nicht entspricht. Dann wirst du ausgestoßen aus der Umma. Wenn du zum Beispiel dich auf einmal zu Jesus Christus bekehrst, dann wirst du ausgestoßen aus deiner Umma. Wenn du ein Vater in dieser Umma bist und deine Tochter geht fremd, dann hast du als Vater ein Riesenproblem. Und das Mädchen auch. In der ganzen Türkei, in islamischen Ländern, gilt der Einzelne praktisch nichts. Ein Vater ist nur ein guter Vater, wenn er seine Rolle als Vater erfüllt. Eine Mutter als Frau ist nur eine gute Mutter und Frau, wenn sie ihre Rolle als Frau erfüllt. Und so geht es auch mit den Kindern und überall. Er wird in die Umma aufgenommen und ihr zugleich unterworfen. Nicht er selbst kann über seine körperliche Unversehrtheit entscheiden, sondern ein übergeordnetes soziales System. Die Umma tut das für ihn. Er ist kein Individuum, das sich selbst gehört, sondern ein Sozialwesen, das einer Gemeinschaft angehört. Liebe Geschwister, das ist auf der ganzen Welt so. Das ist nicht nur im Türkentum, nicht nur in Arabien so, das ist auch in Indien so und in China. Der einzelne Mensch hat keine Bedeutung. Einer kam und sagte, der einzelne Mensch hat eine Bedeutung. Und das war Jesus. Diese Frau hat sich dann auch mit dem christlichen Glauben beschäftigt. Ich glaube, sie ist noch keine Christin geworden, aber sie ist jedenfalls nahe dran. Ziemlich am Schluss sagt sie Folgendes. Mir sagte Jesu Botschaft der Hoffnung in dieser Phase meines Lebens sehr viel. Ich hatte meine Familie verlassen. Ich führte ein für eine türkische Frau ungewöhnliches Leben, allein in der Fremde und unverheiratet. Ich war aus der türkisch-muslimischen Welt ausgebrochen, ihrer Kontrolle entflohen und hatte mich auf den Weg gemacht. Der innere Ablösungsprozess von dem Wir war aber schwerer. Musste ich früher gehorchen und konnte meinen eigenen Wünschen nur nachgehen, wenn ich Gott betrog oder vernachlässigte, so war ich es jetzt, die Entscheidungen traf. An die Stelle von Angst und Strafe, die durch die Eltern oder vor dem jüngsten Gericht drohte, trat die eigene Verantwortung, trat mein Gewissen. Vor ihm musste ich verantworten können, was ich tat. Die frohe Botschaft des Christentums half mir, Zutrauen zu mir selbst zu fassen, Verantwortung für mich und andere zu übernehmen. Sie half mir, mich von dem Wir zu lösen und ein Ich zu werden. Und das geht zurück auf Jesus von Nazareth. Ihr merkt schon, was da alles hintersteckt. Jetzt habe ich erstmal den ersten Teil. Mal sehen, wie weit ich komme. Mein zweites, Jesus der Befreier. Jesus befreit uns zur Eigenständigkeit und zum befreiten Denken. Und ich sage dir eins, dein Denken hat keine Grenze. Du darfst alles denken. Was du nachher tust, was du festhältst, was du zu deinem Lebensmotto machst, ist deine Entscheidung. Aber denken darfst du erstmal alles. Ich sage euch eins, mir ist, als ich jung war, mir ist meine Jugend geraubt worden in meiner alten Gemeinde damals. So sehe ich das heute. Ich konnte nicht frei denken, sondern was ich zu denken hatte, das sagte mir meine Gemeinde. Die Gemeinde, in der ich war, war wie eine Oma. Ich war nur insofern ein einzelnes Wesen. Lieber Wieland, es ist besser, dass du aus dem Schwimmverein austrittst, denn das ist die Welt. Lieber Wieland, deine Skiffelgruppe, in der du Musik machst, das geht nicht, sonst kannst du nicht geistgetauft werden. Und so habe ich dann nicht mehr geskiffelt, habe die Musik beiseite gestellt und habe mich nur meiner christlichen Oma hingegeben. Liebe Geschwister, könnt ihr euch das vorstellen, als ich erkannte, dass das nicht in Ordnung war, was das für einen Befreiungsschub in mir gegeben hat. Deswegen bin ich heute ein freier Mensch, der denkt, der forscht, der auch gerne philosophische Bücher liest, sich mit allem beschäftigt und es aber bindet an diesen Mann. Ich bin gebunden an Jesus. Und durch ihn kann ich alle die Dinge richtig einordnen. Und weiß auch, wo Immanuel Kant recht hatte und wo er nicht recht hatte. Und so weiter. Diese zwei Kräfte, nämlich Bewahrung, bewahre dich vor der Welt und bewähre dich in der Welt, haben in der ganzen Christenheit immer miteinander gerungen. Immer wieder setzten sich Leute ab und bewahrten sich vor der Welt, aber einige wenige hatten den Mut und beschäftigten sich mit der Welt. Beides ist ja in gewisser Weise richtig. Wir bewahren uns vor den gottfeindlichen Kräften in der Welt. Ich bewahre mich davor, ich werde mir keine Horrorfilme angucken. Ich gucke mir keine Erotik an. Ich habe noch nie eine pornografische Seite im Internet mir angeguckt. Ich bewahre mich davor. Gott helfe mir, dass ich das niemals tue, weil ich weiß, wenn man in solche Dinge hineinkommt, dann verfällt man diesen Dingen, versteht ihr? Ich bewahre mich vor Sünde, vor allem, was gottfeindlich ist. Aber in der Welt insgesamt darf ich mich bewähren. Eine interessante Sache. Schlag mal auf, wer eine Bibel hat. Matthäus 22, Vers 37. Matthäus 22, Vers 37. Da wird ein Vers uns gesagt, den wir alle meinen zu kennen, und doch kennen wir ihn nicht. Da heißt es, er antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. So, jetzt schlagen wir aber 5. Mose 10, Vers 12 auf. Da steht Folgendes. Denn das zitiert Jesus ja. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Doch nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest und immer da auf seinen Wegen wandelst und dass du ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dienst. Oder in 11, Vers 13 steht, wenn ihr nun den Geboten, die ich euch heute zur Pflicht mache, getreulich nachkommt, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm von ganzem Herzen und mit ganzer Seele dient und so weiter und so weiter. Vers 22. Denn wenn ihr dieses ganze Gesetz beobachtet, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt, alle Zeit auf seinen Wegen wandelt und ihm anhangt und so weiter. Und so habe ich die ganzen Stellen, aus dem 5. Buch Mose, nämlich Jesus hier zitiert, vergleiche mit diesem Vers, was ist in diesem Vers anders in Matthäus? Was verändert sich in diesem Vers? Wer hat es gemerkt? Bitte? Ja, mag sein, aber das nicht, kann sein. Das ist nicht das, was ich meine. Wir hatten noch was entdeckt. Bitte? Ja, auch gut. Ja. Ich will es euch sagen. Und mit deinem ganzen Denken. Und mit deinem ganzen Denken. Ja? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen, steht auch im Alten Testament. Mit deiner ganzen Seele, steht auch im Alten Testament. An einer Stelle steht mit deiner ganzen Kraft. Aber eins steht nicht im Alten Testament, mit deinem ganzen Denken. Und das hängt damit zusammen, dass Israel noch im Alten Bund eine Vorstufe erlebte. Aber durch Jesus ist das, was im Alten Bund uns gesagt worden ist, überhöht worden, verändert worden, erweitert worden. Wir dürfen seit Jesus von Nazareth denken. Der Verstand ist gut. Mir ist immer gesagt worden, der Verstand ist nicht gut. Lass ihn lieber. Und manche gehen heute noch in eine Kirche und denken, den Verstand kannst du draußen in einer Garderobe abgeben. Don't do it. Have it with you. Hab den Verstand immer bei dir. Du darfst denken. Und das ist für mich so eine Befreiung. Übrigens gibt es einige interessante Dinge, zum Beispiel, der Geist Gottes ist auf mir darum, dass er mich gesalbt hat und so weiter. Solche Stellen aus dem Alten Testament, die im Neuen dann neu nochmal zitiert werden, kriegen immer eine Veränderung. Man merkt an dieser Veränderung den neuen Bund, die neue Kraft, das, was Jesus getan hat und wie das dann verändert wird. Als Jesus zu seinen Jüngern sagte, bringt die Botschaft von mir in die ganze Welt, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen hat, hat er nichts anderes getan, als seinen Jüngern gesagt, was ihr mit mir erlebt habt, dass die Kinder wichtig sind, dass alle Menschen gleich sind, dass wir mitleiden und mitfühlen mit anderen Menschen, dass es keine Sklaverei unter den Menschen geben kann, dass der Einzelne wichtig ist, bringt diese Werte in die Welt hinein. Verkündigt das. Und es hat 2000 Jahre gedauert. Erst in diesem letzten Jahrhundert, 1906, jetzt habe ich die Zahlen nicht ganz gut drauf, durfte zum ersten Mal in Deutschland, das war 1916, durften zum ersten Mal die Frauen in Deutschland wählen. Bis dahin hatten sie keine politische Stimme. Liebe Geschwister, dafür tue ich heute noch Buße für mich persönlich und ich sage, Vater, vergib unserer Nation, dass es 1900 Jahre gedauert hat, bis die Frau die gleiche Wertstellung hat wie der Mann. Ja. Darüber, da sprechen wir ein anderes Mal, über die Wichtigstellung der Frau und wie Gott die Frau geadelt und gewürdigt hat, wie kein Mensch zuvor. Und dass wir Frauen nicht unterdrücken, sowieso nicht, aber auch nicht irgendwo begrenzen dürfen in ihrer Freiheit dessen, was Gott in sie hineingelegt hat. Für die Nachfolger von Jesus bedeutete, Gott mit dem ganzen Verstand zu lieben, sehr viel. Sie waren davon überzeugt, dass Jesus gelehrt hatte, Gott habe alles erschaffen, habe sich alles ausgedacht. Also folgen wir jedes Mal, wenn wir etwas Wahres über die Schöpfung oder auch über die Mathematik und Logik lernen, Gottes Gedankengängen. Wir lernen Gott immer besser kennen und das tun wir, weil wir ihn lieben. Ich glaube, ich hatte mir dazu auch eine Stelle. Ah ja, genau. Zum Beispiel, die Weltanschauung von Jesus führte unter anderem dazu, dass die Naturwissenschaften gezielt erforscht wurden. Heutzutage glauben viele Menschen, dass Naturwissenschaften und Glaube ein Gegensatz wären. Allen, also ein Mann, glaubt, dass einige christliche Überzeugungen die Grundvoraussetzung dafür waren, dass sich die Wissenschaft überhaupt in dieser Form entwickeln konnte. Im Gegensatz zu Plato glaubten Christen, dass die Materie grundsätzlich gut sei, da Gott sie erschaffen hat. Also ist es auch gut, sie zu studieren. Die Welt wurde von einem Gott der Ordnung und des Verstandes erschaffen. Also haben wir Grund, davon auszugehen, dass es auch in der Natur Ordnungen, Gesetzmäßigkeiten und Regeln gibt und dass nicht das Chaos regiert und so weiter. Johannes Kepler, ein Wissenschaftler, den ich sehr bewundere, der schrieb Folgendes: Gott hat die Grundfesten dieser Welt wie ein Baumeister nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten und Ordnungen festgelegt, indem er uns nach seinem Ebenbild erschuf, damit wir seine Gedanken teilen konnten. Er wollte, dass wir diese Gesetzmäßigkeiten erkennen. In der Zeit der Weimarer Republik im letzten Jahrhundert hat es in Deutschland mehr Nobelpreisträger in den verschiedenen Wissenschaften gegeben als je zuvor oder auch in irgendeinem anderen Land. Dass gerade Deutschland so ein Land geworden ist, in dem wir frei forschen und uns entwickeln können, dabei gebunden sind an ethische bestimmte Grundlinien, das ist ein Verdienst von Jesus. Dass ich in diesem Land leben darf, in einer solchen Freiheit und Unbeschwertheit, ist ein Verdienst von Jesus. Liebe Geschwister, ich möchte an der Stelle doch lieber zum Schluss kommen, denn was ich euch mit dem Thema Jesus der Liebende zu sagen habe, das ist einfach zu viel und würde uns nochmal an ganz neue Ufer führen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle abschließen. Ich möchte das wiederholen. Ich lade euch ein. Lest mal die Evangelien. Ich werde euch bei Jesus der Liebende an 3 Kapitel in Markus heranführen. Und in diesen 3 Kapiteln geschieht ein unglaubliches Wunder. Da werden Grenzen ohne Ende gesprengt. Jesus ist der die Grenzen sprengt, der die Bande sprengt, der uns wirklich frei macht, der uns nicht irgendwie einbindet oder knebelt, sondern der einfach zu uns ruft: Komme zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Ich will mit dir gemeinsam gehen. Wisst ihr, auf der einen Seite folge ich Jesus nach. Jesus geht vor mir und ich gehe hinter ihm her. In gewisser anderer Weise bin ich neben ihm, denn er sagt: Du bist mein Freund. Geh mit Jesus. Er ist es wert. Durch ihn verdanken wir unser Land. Durch ihn verdanken wir die freie westliche Welt. Wir wissen, dass da längst nicht alles in Ordnung ist. Und wir wissen auch, woran das liegt. Dass nämlich der Teufel überall dazwischen funkt. Dass der Teufel dazwischen gefunkt hat und die Südstaaten in Amerika nicht begriffen haben, dass die Sklaverei nicht von Gott ist. Sie haben es gemeint, begründen zu können mit der Bibel. Sie haben die Sklaverei begründet mit der Bibel. Aber wer tiefer blickt und entdeckt, nein, Sklaverei darf es nicht geben. Diese Dinge sind alle passiert. Oder die Kriegstreibernation England, die die ganzen Kolonien unterjocht hat, dass wir die Bodenschätze in anderen Ländern ausgebeutet und ausgeraubt haben und Menschen unterdrückt haben. Wir haben so viel Sünde auf uns geladen. Und dennoch, interessanterweise, in all dieser Sünde, in all dem Verkehrten der westlichen Welt, ist eine Grundstimmung der Freiheit. Und es ist spannend, diese Dinge zu entdecken. Ich lade euch ein, Jesus zu entdecken in der Geschichte, in unserem Land, in den Freiheiten, die wir haben, im Grundgesetz, im deutschen Grundgesetz, in der amerikanischen Verfassung. Da steht es zum Beispiel: Ein Amerikaner hat das Recht zum Streben nach Glück. Das ist unser Film, den wir mit der Jugend am Samstag gucken werden, das Streben nach Glück. Das heißt also, im ersten Paragraphen, im ersten Vers heißt es: Jeder Amerikaner hat das Recht, sein Leben frei zu gestalten und glücklich zu sein. Wisst ihr, auf wen das zurückgeht? Auf ihn. Denn Jesus möchte, dass jeder glücklich ist, dass jeder zufrieden sein kann.